Herzlich willkommen an der Frische Theke. Was darf's denn heute sein?
Ja, hallo. Ja, was gibt's denn heute im Angebot?
Heute kann ich das Gespräch mit Claudia Werisch-Oblau empfehlen. Mission geht's noch. Lasst euer Geld zu Hause. Ladet in eure Lerngemeinschaft ein. Es geht darum, mit Gott zu rechnen. Und um die Angst, wenn wir es nicht machen, dann macht Gott nichts. Und es geht um Kontrolle und Kontrollverlust.
Ja. Kann ich da vielleicht etwas mehr als eine Stunde haben?
Ja, auf jeden Fall.
Alles klar, dann nehme ich das.
Sehr gut, und hier geht's schon los.
Frische Theke.
Erlesene Ideen für die Kirche von morgen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an der Frische Theke. Rolf und ich, Katharina, reden heute mit Claudia Werisch-Oblau. Claudia, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist, ja.
Seit ich dich kenne und gerade habe ich auch nochmal gehört und schon lange darüber hinaus, verorte ich dich bei der VEM, der Vereinten Evangelischen Mission. Du hast ein Buch geschrieben, Titel Mission geht's noch, und wir wollen mit dir über Mission reden. Und ich habe irgendwie gedacht, also ich habe den Eindruck, es ist dein Lebensthema. Vielleicht gibt's auch noch andere, vielleicht ist es eins deiner Lebensthemen, aber dachte, vielleicht kannst du uns mal mit reinnehmen. Wie ist das gekommen, dass Mission so ein starkes Thema in deinem Leben ist?
Ja, das ist ein bisschen lustig. Ich habe meinen Eltern, als ich 12 Jahre war, erklärt, dass ich die Berufung habe, Missionarin zu werden. Meine Eltern haben mich ausgelacht. Und ich würde es ja heute eigentlich auch ein bisschen belächeln, aber ich hatte damals wirklich schon so diesen Traum, ich möchte Missionarin werden. Wobei ich eben auch sagen muss, der Traum, den ich damals hatte, der war, ich werde Ärztin im Dschungel und rette Menschen. Mhm. Ja, also ein Missionskonzept, wo ich heute von sagen würde, oh, ganz furchtbar. Aber das hat sich durchgetragen. Als ich dann ins Theologiestudium ging, war ich immer noch der Überzeugung, ja, ich habe eine Berufung in die Mission. Und ich habe das dann getestet im 5. Semester. Da war ich dann für ein Semester in Südindien am Tamil Nadu Theological Seminary und habe da sehr deutlich gehört von den indischen Menschen, mit denen ich da studiert habe, du brauchst nicht als Weiße zu uns kommen, um uns zu retten. Mhm. Das brauchen wir gar nicht. Aber es gibt ungerechte Strukturen auf der Welt. Du kannst durchaus etwas tun, aber nicht indem du als weiße Retterin hier bei uns aufläufst, sondern indem du in deinem eigenen Land was veränderst. Und ich bin dann nach 6 Monaten zurück nach Deutschland, bin durch Gemeinden getingelt mit Vorträgen, lasst doch euer Geld zu Hause, um den Leuten zu sagen, Spenden, um irgendwie in der dritten Welt was zu verändern, ist völliger Quatsch. Es geht um viel grundsätzlichere Sachen. Und mit dem Spenden, da beschwichtigt ihr ja eigentlich nur euer schlechtes Gewissen. Ihr ändert aber nicht wirklich was. Ich habe eben auch in Südindien wirklich auch gesehen, zum Beispiel Korruption in Entwicklungsprojekten und so. Also ich war wirklich sehr desillusioniert, was diese ganzen Konzepte von Entwicklungshilfe und so anging. Ja, und dann habe ich mein Theologiestudium zu Ende gemacht, habe Vikariat gemacht und geheiratet. Und mein Mann und ich waren eigentlich der Meinung so, und jetzt geht das irgendwie in Deutschland weiter. Mein Mann arbeitete damals in der ökumenischen Werkstatt der Vereinten Evangelischen Mission. Und dann wurde die VEM 1985, genau wie andere deutsche Missionswerke, gefragt, könnt ihr uns DeutschdozentInnen schicken? Wir bauen etwas Neues auf, eine chinesische Entwicklungshilfeorganisation, kirchennah, aber unabhängig von der Kirche. Und eine der Sachen, die wir machen wollen, ist, Wissenschaftler auf einen Auslandsaufenthalt vorzubereiten. Das war die Zeit, wo China gerade anfing, sich zu öffnen. Und der damalige Direktor der VEM, Peter Sandner, als er gefragt wurde, hat zu einem Kollegen sofort gesagt, da weiß ich, wen ich frage. Und er kam zurück nach Deutschland und ging zu meinem Mann ins Büro und hat ihm das alles erklärt und hat ihn gefragt, könnten Sie sich das vorstellen? Ich war eine Woche vor den mündlichen Prüfungen in meinem 2. theologischen Examen. Mein Mann kam nach Hause und sagte, gehst du mit mir nach China? Und ich sag, ja klar, wann und wie? Und es war für uns beide tatsächlich so, für uns beide komplett klar, das ist eine Berufung, das kommt von Gott, das ist ein Ruf der Heiligen Geistkraft und da gibt es überhaupt keine Diskussion. Es war für uns innerhalb von 5 Minuten komplett klar, ohne dass irgendwie konkret was klar war, war das aber klar, das machen wir. Und das Witzige ist, wir waren darüber am überraschtesten. Unsere ganze Umwelt sagte, wieso, sowas haben wir von euch immer erwartet.
Das ist vielleicht auch eine gute Bestätigung.
Eben. Schon.
Ja, jedenfalls haben wir dann im März 85 gesagt, okay, wir gehen nach China. Wir sind dann ausgereist im August. Das war also alles sehr holterdiepolter. Mit irgendwie 100 Wörtern Chinesisch im Gepäck. Die Anfrage damals war, Deutsch zu unterrichten an einer Universität, ForscherInnen auf einen Deutschlandaufenthalt vorzubereiten. Und der Gedanke war 1 bis 2 Jahre, so war die Anfrage. Ja, und dann sind wir ausgereist und haben in China sehr schnell festgestellt, also entweder sind wir nach einem Jahr wieder in Deutschland und total frustriert, weil wir völlig an der Oberfläche bleiben, oder wir machen das hier richtig. Und dann haben wir mit MIT, unserem Arbeitgeber, gesprochen. Wir haben mit der VRM gesprochen, die uns ausgesandt und bezahlt hat und haben gesagt, wir würden gerne Chinesisch lernen und vielleicht auch eine längerfristige Perspektive hier entwickeln. MIT sagte, finden wir gut. VRM sagte, oh, fantastisch, Deutsche in China. Damals war ja so unheimlicher China-Hype. Die waren einfach happy, dass wir da waren. Völlig egal, was wir da machten. Hauptsache, wir schrieben gute Rundbriefe. Ja, und dann haben wir eben unser Unterrichtsjahr fertig gemacht, haben dann ein Jahr lang Vollzeit Chinesisch studiert an der Universität in Nanjing, haben dann noch ein drittes Jahr unterrichtet und schon während des Sprachstudiums kam MIT auf uns zu und sagte, wir bauen in Hongkong ein Büro auf das Überseekoordination, haben sie das genannt. Das war damals im Grunde, weil Kommunikation zwischen China und dem Rest der Welt immer noch ein bisschen problematisch war. Und Hongkong, am Rand von China, aber britische Kolonie, war so ein Posten, der als Brückenkopf sehr gut funktionierte. Und dann kam eben MIT und sagte, könntet ihr euch vorstellen, in diesem Büro mitzuarbeiten? Dann müsstet ihr euch für mindestens 6 Jahre dazu verpflichten. Das passte überhaupt alles nicht in die Struktur der VRM. Aber das Großartige war, die VRM hat sich darauf eingelassen und hat uns also tatsächlich einen 6-Jahres-Vertrag gegeben, die es sonst eigentlich gar nicht gab. Und dann sind wir eben nach diesen 3 Jahren in Nanjing für erstmal 6 Jahre nach Hongkong gegangen. Es wurden dann 9. Als wir dann nach Deutschland zurückkamen, fragte die VRM in Gestalt ihres damaligen Generalsekretärs Reinhard Groth mich, ob ich Lust hätte, für die VRM etwas völlig Neues aufzubauen. Nämlich, die VRM hatte sich internationalisiert 1996, 1997 sind wir zurückgekommen. Und er sagte, wir haben hier in Deutschland, die Kirche ist so deutsch und weiß. Aber es gibt doch auch ganz viele MigrantInnen in Deutschland. Und wir als VRM müssten doch irgendwie mal das Kirchliche hier in Deutschland auch sichtbarer machen. Und könntest du, Claudia, dir mit deiner internationalen Erfahrung vorstellen, da mal was zu machen? Der erste Gedanke war tatsächlich, sowas wie internationale Modellgemeinden aufzubauen. Es war aber alles sehr vage. Ich mag aber solche vagen Dienstaufträge total gern, wo man dann irgendwie einfach mal guckt, was man macht und sich was entwickelt. Und dann habe ich das gemacht ab 1998. Es stellte sich dann relativ schnell heraus, dass der Aufbau von Modellgemeinden, das wollte damals die deutsche Kirche gar nicht, weil das wurde unheimlich als Konkurrenz erlebt in den Kirchkreisen. Gleichzeitig stellen wir aber fest, es gibt ja unfassbar viele Migrationsgemeinden, internationale Gemeinden. Als ich anfing, dachte man, NRW vielleicht 40, 50. Nach einem Jahr hatte ich 200 identifiziert, nach 3 Jahren 600. Das heißt, die ganze Szene war auch völlig anders, als alle gedacht hatten, weil eben keiner was wusste. Ja, und dann wurde daraus das Programm zur Zusammenarbeit zwischen deutsch- und fremdsprachigen Gemeinden. So hieß das damals. Heute würden wir das anders nennen. Und das habe ich bis Ende 2006 geleitet. Und im Jahr Ende 2005 schon wurde ich dann berufen zur Leiterin der Abteilung Evangelisation der VRM. Und auf dieser Stelle bin ich also jetzt auch schon seit 18 Jahren. Lange Zeit. Und so ist es einfach, hat es sich entwickelt. Ein Leben mit der Vereinten Evangelischen Mission und als Missionarin, aber komplett anders, als ich das als Kind gedacht habe.
Und wie war das, als ihr dann in China wart, mit der Erfahrung, die du aus Indien im Gepäck hattest und den Vorträgen mit Lasst euer Geld zu Hause und dann sitzt du auf einmal in China und in Hongkong? Wie hast du das für dich gelöst? Das ist ja vielleicht auch eine innere Spannung gewesen.
Nein, gar nicht, weil China so anders war. China Also erstmal, wenn man aus Indien kam, 1985 nach China, dann war es einfach irre zu sehen, China hatte die Armut ja weitestgehend abgeschafft. Ja, ich weiß noch, wir kamen in Shanghai an, wir gingen auf die Straße, keine Bettler auf den Straßen, keine Slums. Ja, das gab es in China damals. Ich würde sagen, es gab schon Armut in ländlichen Gebieten, aber was wir aus Indien kannten, diese Schere zwischen Reich und Arm, die gab es in China damals so nicht. Hat sich inzwischen sehr verändert, aber 85 war das tatsächlich noch sehr sozialistisch.
Ja.
Und damit, also wir hatten Freundschaften mit Leuten, die relativ hoch rangierten. Also zum Beispiel, wir waren befreundet mit der Tochter eines der unteren Bürgermeister von Nanjing, also ein relativ hochrangiger Kader. Und der lebte der hatte ein Haus, das war aber nach unseren Maßstäben auch total bescheiden.
Mhm.
Und ich würde sagen, nicht so wahnsinnig viel besser, als alle anderen Leute damals lebten.
Mhm.
Ja, also, und das wahrzunehmen, war für uns erstmal schon, also China war immer so ein Gegenmodell eigentlich. Darum war es für uns auch so spannend, nach China zu gehen, weil schon als wir in Indien lebten, war immer so, China macht es ganz anders und China könnte ein Modell sein. Das zweite war, die chinesische Kirche ist unglaublich selbstbewusst. Sie arbeitet ja mit diesen sogenannten drei Selbstprinzipien, also Selbstverwaltung, Selbstfinanzierung, Selbstausbreitung, sprich wir machen unsere Missionsarbeit selber. Das heißt, wir waren nie angefragt als MissionarInnen, sondern wir waren angefragt als Menschen, sie bei einer bestimmten Aufgabe zu unterstützen, in einem Rahmen, den sie aber genau vorgaben.
Mhm. Das heißt, ihr habt vor allem erstmal Deutsch unterrichtet.
Und wir haben Deutsch unterrichtet und es war immer klar, wir machen sowas wie, die nannten das Groundwork for Evangelism, also einfach überhaupt bekannt machen, dass es sowas wie Kirche gibt. Und es war faktisch so, ich weiß, in meinem ersten Jahr hatten wir im Kurs jemand aus der Nanjinger Stadtverwaltung, der sagte dann mal irgendwann, ist ja völlig klar, ich bin Chinese, darum bin ich Kommunist, ihr seid Deutsche, darum seid ihr Christen. Ja, also das heißt, für die wurde dann interessant, als sie über uns feststellten, es gibt ja in China Christen. Ja, dann haben wir Leute in Gottesdienst mitgenommen und hier sind ja überhaupt keine Ausländer in der Kirche. Das war für die eigentlich interessant.
Ja.
Das heißt, wir waren in dem Sinne gar nicht die EvangelistInnen, sondern wir waren nur so eine Schaltstelle, so ein Katalysator. Und das Evangelistische passierte dann, wenn unsere chinesischen Studierenden unsere chinesischen christlichen FreundInnen kennenlernte. Und da haben wir uns gar nicht mehr eingemischt. Ja, insofern war das überhaupt keine klassische Missionsarbeit. Nicht, es ging ja bis dahin, normalerweise, bis heute ist das so, eine Kirche sagt der VEM, wir brauchen eine Person für die und die Aufgabe. Und die VEM sucht die Person aus und entscheidet, wie sie die schickt. Also bei MIT war es tatsächlich so, MIT sagte, wir haben uns Claudia Werisch-Oblau und Gotthard Oblau angeguckt. Diese Leute gefallen uns und wir wollen die für 6 Jahre. Und VEM, macht ihr das? Und wenn das gegen eure Regeln ist, könnt ihr euch überlegen, macht ihr das, sonst suchen wir uns einen anderen Finanzier. Ja, also das heißt, die Machtverhältnisse waren da von Anfang an komplett andere. Und ich glaube, dass ganz viel über das, was ich über eine Mission auf Augenhöhe und Gleichberechtigung gelernt habe, das habe ich genau da in China gelernt. Weil immer klar war, ich bringe eine bestimmte Expertise mit, weil ich Deutsche bin, aber ich bin nicht etwa die große Expertin, weil ich weiß bin.
Hm.
Und insofern war dann im Ausland zu leben, es war trotzdem anders. Und ich sage das vielleicht auch nochmal, MIT fing damals an als eine Organisation, die aus dem Westen, globalen Norden, Gelder bekam, hat damit Entwicklungshilfe in China gemacht oder Entwicklungsarbeit, aber eben auch nach ihren Prinzipien, was immer wieder auch, das haben wir mitbekommen, durchaus Spannungen gab mit den Organisationen, die sie finanzierten. Heute ist MIT, die gibt es nach wie vor, eine Organisation, die sich komplett zu 100% aus China finanziert und Projekte macht, zum Beispiel in Afrika oder in Zentralasien und kaum noch was in China. Noch so ein paar Sachen in Tibet, Xinjiang, also in den sehr armen westlichen Gebieten Chinas. Ja, das heißt, da hat es nie diese zementierte Abhängigkeit gegeben, sondern die haben tatsächlich von Anfang an gesagt, wir holen uns Expertise aus dem Westen, aber mit dem ganz klaren Ziel, wir werden von denen unabhängig.
Mhm.
Und insofern war das tatsächlich sehr anders als alles andere, was ich sonst aus MissionarInnen-Senden oder auch Entwicklungshilfe-Zusammenarbeit kenne.
Du beschreibst ja in deinem Buch sehr stark einen Ansatz von Mission, der um Augenhöhe bemüht ist und eben genau diese Machtgefälle, egal ob das jetzt finanzielle oder kulturelle, vermeintlich kulturelle oder Wissensvorsprünge oder so sind. Und ich stelle mir vor, du kommst dann mit diesen Erfahrungen irgendwie zurück nach Deutschland. Ich vermute mal auch damals in eine Kirche, die jetzt Mission nicht irgendwie besonders plakativ auf ihr, weiß ich nicht, Begründungsstatement oder sowas geschrieben hat, sondern vermutlich, und also ich glaube, es hat sich ein bisschen verändert, aber bis heute habe ich den Eindruck, es ist ja, und der Titel sagt das ja auch, Mission geht's doch, ne, irgendwie so eine Ecke, wo man sich denkt, oh, müssen wir da wirklich irgendwie hingucken, wollen wir das wirklich, gibt's nicht noch viele andere Bereiche, mit denen man sich gut beschäftigen kann. Und das würde mich nochmal interessieren, wie war das für dich zurückzukommen, auch natürlich immer noch bei der Verein Evangelischen Mission mit dem Auftrag dann auch eben im Bereich Evangelisation unterwegs zu sein, in einem Umfeld, was ja mit Mission, würde ich sagen, sehr anders umgegangen ist und wo auch ein wirklich anderes Verständnis davon vorgeherrscht hat, von dem man sich ja dann auch versucht hat abzugrenzen, indem man, meinen Eindruck zumindest, gesagt hat, damit haben wir einfach gar nichts mehr zu tun. Wie bist du damit umgegangen? Also wie ist es dein Thema geblieben und nicht in diesem deutschen Kontext dann einfach, naja, hier machen wir das halt nicht mehr, irgendwie geworden ist?
Ich würde eine Sache gerne vorausschicken. Es ist nicht mein Buch.
Ja.
Postkoloniale Mission und Mission auf Augenhöhe, das heißt, gemeinsam mit vielen anderen. Und wir haben mit 18 Leuten dieses Buch geschrieben. Ich habe es koordiniert und herausgegeben, aber selbst das Konzept haben wir im Gespräch mit mehreren Leuten entwickelt. Und insofern ist es nicht einfach nur mein Buch.
Ja, danke.
Das würde ich gerne nochmal vorausschicken. Deshalb steht da ja auch Herausgeberin drüber.
Ja.
Klar, ich habe da auch viel geschrieben, aber es ist nicht mein Buch. Ja, ich glaube, Mission ist nicht zuletzt deshalb mein Thema geblieben, weil ich ja eben mit diesen Migrationskirchen gearbeitet habe und da ja ganz vielen Menschen begegnet bin, vor allen Dingen den PastorInnen, Pastoren, mehr Männer als Frauen, muss ich sagen, sehr viel mehr Männer als Frauen, die sich als Missionare in Deutschland verstanden. Und das war ja auch etwas, das kannte ich so noch nicht. Ja, und wirklich festzustellen, ich besuche da Gemeinden und die sagen, wir verstehen uns hier nicht als Diaspora, home away from home. Es geht uns nicht drum, für die Ghanaerinnen oder für die Koreaner hier so ein Stück Heimat zu bilden, so wie ich das von den deutschen Auslandsgemeinden kannte, sondern wir sind hier, weil Gottes Geist uns hier hingeschickt hat mit einem Missionsauftrag. Und die Tatsache, dass wir in unseren Gemeinden überwiegend unsere eigenen Landsleute haben, die ist ein Problem. Das müssen wir überwinden. Denn eigentlich geht es, wir haben hier einen Auftrag und das ist ein missionarischer Auftrag. Und das heißt, meine Arbeit war gerade in diesen Jahren, dann habe ich Kontakte aufgenommen eigentlich zu allem, was ich in Deutschland missionarisch nannte. Und habe gesagt, Leute, guckt mal, hier ist eine große Szene. Hier sind hunderte von Gemeinden, die verstehen sich als missionarisch. Und das ist doch eine unglaubliche Chance, dieses Thema in Deutschland voranzubringen. Macht doch mal was gemeinsam. Und ich muss aber auch sagen, das war extrem schwierig, weil die Leute, die eben als Missionarin nach Deutschland kommen, eine ziemlich andere Theologie haben als wir, ein ganz anderes Missionsverständnis haben als wir. Nicht? Also die Leute, die sich so verstehen, sind überwiegend charismatisch, pfingstlich. Die haben eine Vorstellung von Mission als Kampfgeschehen, ja, böse Geister austreiben, ja, den Geist des Rassismus, den Geist irgendwelcher, das weiß ich nicht. Und hier wieder, also auch im Grunde, ich sag mal, ein sehr imperiales Missionsverständnis. Was ich aber nochmal spannend finde, wenn man das hat, wenn man aus einer Position kommt, wo man komplett marginalisiert ist. Ja, also zu kommen hier als ein Pfarrer aus, ich sag mal, aus Nigeria, der im Alltag irgendwo als Lagerarbeiter Sachen in Regale stapelt und am Sonntag sagt, wir sind aber hier berufen, um dieses Land komplett auf den Kopf zu stellen und hier die Herrschaft zu übernehmen für das Reich Gottes. Das ist ja schon sehr spannend.
Ja.
Und insofern würde ich auch da wieder sagen, war das natürlich eine sehr biografische Sache, diese Chance mit diesen Leuten so intensiv zu arbeiten. Ich habe ja dann meine Doktorarbeit auch genau über deren missionarisches Selbstverständnis geschrieben, weil mich das einfach total interessiert hat. Was ist das? Und meine Aufgabe in der ganzen Zeit der Arbeit mit denen habe ich wirklich so gesehen, deutschen Kirchen klar machen, für euch ist Mission vielleicht ein Randthema, aber habt ihr euch auch schon mal überlegt, dass wenn ihr keine Mission mehr macht, Gott vielleicht andere Leute schickt, die Mission machen?
Ja.
Und wie geht ihr damit eigentlich um? Empfängerin von Mission zu sein und nicht nur Täterin von Mission, wenn ihr es gerade sowieso gar nicht wollt. Und das waren spannende Diskussionen, von denen ich immer das Gefühl habe, die gehen auch heute noch weiter und die sind noch lange nicht zu Ende. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass die deutschen Kirchen da viel zu wenig hingucken. Da passiert immer noch viel weniger, als eigentlich passieren müsste.
Mhm.
Ich habe das ja in dem Kapitel in dem Buch zu Mission und Kontrolle auch ein bisschen beschrieben. An der Person des Barnabas. Ja, also Apostelgeschichte, Jerusalem, Verfolgung, Leute werden vertrieben, landen in Antiochia. In Antiochia bekehren sich nicht nur Leute, die jüdischstämmig sind, sondern die erzählen es auch Leuten, die eben griechischstämmig sind, also nicht vorher Juden waren. Die bekehren sich, werden zum ersten Mal Christen genannt. Jerusalem guckt sich das an und sagt, hä, was passiert denn da missionarisch? Ist doch eigentlich gar nicht unsere Sache. Schickt den Barnabas mal zum Checken. Und Barnabas sagt nicht, oh, das geht aber gar nicht. Sondern Barnabas guckt sich das an und sagt, das ist eine Bewegung der Heiligen Geistkraft. Ja, also finde ich eine unheimlich spannende Haltung, etwas anzugucken, was völlig nicht dem eigenen Plan entspricht und zu sagen, Gottes Geist. Und dann überlegt er sich offensichtlich, wie machen wir das jetzt? Und dann holt er den Paulus, der ja noch aus Tarsus sitzt, weil ihm keiner traut, also auch ganz marginalisiert, und sagt, ey, du bist doch hier Lehrer, jetzt bring denen doch mal noch ein bisschen von den Grundlagen bei, weil die wissen noch ein bisschen wenig. Nicht? Und dann waren Barnabas und Paulus ein Jahr da und haben unterrichtet. Und dann geht aus Antiochia die erste organisierte Missionsbewegung los, die erste Missionsreise des Paulus. Und das finde ich ein total spannendes Bild für das, was wir eigentlich hier in Deutschland auch brauchen würden, nämlich Barnabasse, Leute, die sich das angucken, sagen, ey, dass da diese Koreanerinnen und diese Ghana und diese Nigerianer und diese verrückten Brasilianer und wir alle kommen, das ist eine Bewegung der Geistkraft Gottes, selbst wenn uns das alles total fremd ist.
Mhm.
Aber wer sind jetzt eigentlich die Leute, die da Verbindung schaffen und die dafür sorgen, dass wir da auch zusammenkommen? Und das braucht aber Engagement, das braucht Zeit, das braucht Geld, das braucht Menschen. Und davon gibt es meiner Meinung nach immer noch viel zu wenig in Deutschland. Nicht die deutschen Kirchen, die missionarischen Leute in den deutschen Kirchen, die machen ihr deutsches weißes Ding für weiße deutsche Menschen und haben viel zu wenig im Blick, was da sonst noch ist.
Mhm. Vielen Dank, dass du uns da so auch in deine eigene Geschichte mit reinnimmst und ja, viel von dem, glaube ich, schon greifbar wird, wo ja dann eben diese vielen unterschiedlichen AutorInnen in Missionen geht's noch auch so aus sehr unterschiedlichen Perspektiven drauf gucken. Mich hat an dem Buch unter anderem so begeistert, dass ja, es mich mit hineinnimmt in erstens eine größere Geschichte. Also Mission ist nicht etwas, was ich tue, sondern es ist ein Geschehen der Heiligen Geistkraft Gottes, von der ich vielleicht bestenfalls irgendwie ein Teil werde. Und dann aber auch, dass wir, ich durfte ja einen kleinen Teil auch beisteuern, irgendwie in so unterschiedliche Detailfragen nochmal reingegangen sind, sowohl exegetisch, aber dann auch sehr stark so in der Praxis, was bedeutet das dann eigentlich? Und ich glaube, gerade so in dem Freshix-Bereich, in dem wir hier unterwegs sind und wahrscheinlich viele unserer Hörerinnen und Hörer auch unterwegs sind, das ja genau so eine Frage ist. Also erstens, wie können wir es theologisch vielleicht nochmal neu fassen? Und zweitens dann aber auch, was bedeutet das dann wirklich für die Praxis, wenn ich es theologisch neu fasse? Und manche Theorie leitet sich ja vielleicht sogar aus der Praxis besser ab als umgekehrt. Deshalb würde ich da gerne mal reingehen. Ich mache eine kurze Seitennotiz. Du hast ja auch schon ein Gespräch geführt mit den Leuten von Hossa Talk und Stachel und Herz. Da kann man auch sehr gut nochmal reinhören und irgendwie viele Aspekte mitnehmen. Und eine Sache, die man da auch hören kann, aber von der ich glaube, dass sie für uns auch nochmal spannend ist, ist eine postkoloniale Lesart von Matthäus 28, weil das ja so eine Stelle ist, also das, was landläufig in unseren Bibeln ganz häufig mit der Missionsbefehl überschrieben ist. und vielleicht ja schon eine sehr irreführende Überschrift irgendwie ist, wo ich auch den Eindruck habe, das hat so Missionsverständnis total krass geprägt.
Absolut,
Und du nimmst uns in eine Lesart, beziehungsweise Gottheit, dein Mann, hat das ja, glaube ich, auch sehr stark ausgearbeitet, in eine Lesart mit hinein, die nochmal ganz neue Perspektiven öffnet. Und vielleicht könntest du es kurz auch hier machen, einfach weil ich glaube, dass es wirklich, ja, mind-blowing ist.
Finde ich nämlich auch, hast völlig recht, die sehe ich ganz genauso. das Problem ist, glaube ich, tatsächlich, dass wir diesen Text, Matthäus 28, 16 bis 20, lesen mit einer ganz bestimmten Brille und die macht uns blind für das, was da wirklich steht. Hinzu kommt, dass ich finde, dass die an manchen Stellen auch schlecht übersetzt ist. Was auch was damit zu tun hat, dass Bibelübersetzer, glaube ich, ich glaube, da sind wenig Frauen dabei, es schwierig finden, sich gegen die Tradition zu stellen. Also ich bin an dem Punkt, sage ich mal hier, sehr enttäuscht von der Basisbibel, die an einem Punkt die traditionelle Übersetzung nimmt und dann in der Anmerkung schreibt, die eigentlich steht das da gar nicht so. Ja, und dann da denke ich immer, warum traut ihr euch dann nicht, es richtig zu übersetzen? Ja. Ich mache das fest an zwei Punkten. Das eine ist das, was in der Lutherbibel übersetzt ist, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es in der Basisbibel, Macht zu Jüngern. Das hat ja so, wenn wir das so sagen, immer ein sehr deutliches Gefälle. Ne? Das Spannende ist, dass dieser Text in Matthäus, der redet eben nicht von Aposteln, was ja immer schon sowas, die Gesandten, was Besonderes ist, sondern der redet von den Jüngern, von denen, die zweifeln. Und dann sagt er denen, und das ist dieses griechische Wort mate teusate. Man könnte das besser übersetzen mit ladet in eure Lerngemeinschaft ein. Also macht die zu dem, was ihr schon seid. Ihr seid Lernende und die anderen sollen auch Lernende werden. Da ist gerade kein Gefälle drin. Das ist, glaube ich, ganz zentral. In diesem Text ist kein Gefälle zwischen den Jüngern, die da geschickt werden, und denen, die dazukommen, sondern alle sind Lernende. Ja, und ladet in eure Lerngemeinschaft ein. Ich glaube, das ist für Fresh Eggs auch ein richtig gutes Motto, weil es sagt eben auch, wir lernen vielleicht schon ein bisschen länger, haben dies oder jenes schon kapiert. Es sagt aber auch, ihr Neuen, die ihr kommt, ihr bringt vielleicht etwas mit, was wir bisher komplett übersehen haben. Und in der Apostelgeschichte kann man das ja permanent beobachten, wie die schon länger da sind, etwas lernen von denen, die neu dazukommen. Also man denke nur mal Petrus bei Cornelius, Apostelgeschichte 10. Und deshalb Lerngemeinschaft. Das ist für mich ganz zentral. Und das Zweite, und da kommt eben tatsächlich diese falsche Übersetzung rein und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, so wird es immer übersetzt, wird ja auch in unseren Taufliturgien benutzt, was ich eben problematisch finde. Das Wort, das da steht im Griechischen baptisein, heißt eigentlich eintauchen und wurde eigentlich erst lange nach Matthäus zu einem Fachbegriff für Taufen. Es war halt in Wasser eintauchen und weil die Christen in Wasser eingetaucht haben, wurde dann irgendwann dieses Eintauchen zu taufen, zu einem Fachbegriff. Zur Zeit, wenn Jesus und wenn Matthäus diesen Begriff benutzen, heißt er einfach eintauchen. Und dann sagen, es steht ja in unserer Übersetzung, tauft sie auf den Namen. Im Griechischen steht, taucht sie in den Namen hinein. Dieses auf den Namen wird häufig bei uns so verstanden, ich taufe dich im Namen. Also ich habe hier einen autoritativen Akt, ich habe hier eine Vollmacht, so taufe ich dich. Im Griechischen steht aber tauft in den Namen hinein, taucht in den Namen hinein. Das ist was völlig anderes. Das ist eben gerade nichts Autoritatives, sondern es ist eine Richtung. Ja, das ist Ace mit Akkusativ, das gibt eine Richtung an. Taucht sie hinein. Und im Englischen gibt es diesen wunderbaren Begriff Learning by Immersion. Also ich lerne eine Fremdsprache, indem ich einfach komplett in sie eintauche. Und so verstehe ich das da auch. Lernt Jesus nachzufolgen, indem ihr einfach komplett eintaucht in diese Gemeinschaft, einfach mitmacht. Und ne, wir lesen am Anfang, dass die Jünger da noch zweifeln, als sie Jesus sehen. Das heißt, ihr müsst gar nicht erst Glauben haben, sondern taucht mal ein in diesen Machtbereich des Namens Gottes, in diesen Machtbereich des Reiches Gottes. Und guckt mal. Und dann lernt miteinander. Ja, also das, und für mich ist das in diesem Text wirklich ganz deutlich. Und der ist durch diese, ich sag's mal, imperiale Überfremdung, nehmen wir das gar nicht mehr wahr, dass hier eigentlich was ganz, ganz anderes gemeint ist. Ja. Und ich finde, wenn wir den eigentlich im Kontext des gesamten Zweiten Testaments lesen würde, dann wäre auch deutlich, dass das so imperial gar nicht sein kann. Weil die ganze Apostelgeschichte, die ja sozusagen die erste Missionsgeschichte ist, uns genau zeigt, Lerngemeinschaft. Und die, die neu dazukommen, die bringen immer Neues ein. Und die, die schon länger da sind, lernen immer noch was Neues und verändern sich. Und das Ganze ist ein unglaublich interaktiver Prozess.
Spannend bei einer Lerngemeinschaft ist ja, wer ist Lehrer, wer ist SchülerIn, was ist das Lehrmaterial, hätte ich fast gesagt. Und also ich sag mal, mit einer deutschen Biografie im Bereich Lernen hat man ja auch da manchmal ein hierarchisches Gefälle im Kopf sozusagen. Und ich glaube, auch da denken dann manche, ja gut, wir wissen ja mehr, also sind wir die LehrerInnen und andere, die vermeintlich weniger wissen, sind die SchülerInnen. Wie würdest du das in diesem Text sehen?
Eben genau nicht. Denn der Text sagt ja, ihr seid ja auch. Ihr seid ja, ihr Jünger, ihrjenigen, die ihr hier gesandt seid, ihr seid ja genauso Schüler, Lernende. Lehrer ist Jesus Christus. Mhm. Ja? Und Lehrmaterial ist die Bibel, ist das, was uns überliefert ist. Ja? Und insofern würde ich immer sagen, in dieser Lerngemeinschaft heute, wir haben ein gemeinsames Lernmaterial, das ist die Bibel. Ja, und das ist für mich auch überhaupt nicht verhandelbar. Das ist total wichtig. Und da denke ich, wir lesen eigentlich heute auch in den frommen Kreisen alle viel zu wenig Bibel. Also Bibel wird für mich, je älter ich werde, immer zentraler als wirklich, da lerne ich was. Und da lerne ich ja auch, muss ich auch sagen, als jemand, die jetzt schon seit über 50 Jahren Bibel liest, immer noch was Neues. Ja, mit jeder Bibelarbeit, die ich vorbereite, mit jedem Text, mit dem ich mich intensiv beschäftige, denke ich hinterher, boah, das habe ich vorher auch noch nicht so gewusst. Und ich merke vor allen Dingen, und das ist ein Privileg in der VEM, in interkulturellen Bible-Sharings. Mhm. Wenn ich die Bibel lese mit Menschen aus anderen kulturellen Zusammenhängen, aus anderen sozioökonomischen Zusammenhängen, mit anderer politischer Perspektive, dann sehen die in dem Text Sachen, die waren mir so überhaupt noch nicht klar. Ja? Und das finde ich so total wichtig. Ja? Und da kommen wir alle beschenkt und bereichert raus. Ne? Natürlich kann das sein, auch in so einer Lerngemeinschaft, dass ich mal sage, boah, ich habe da schon was verstanden, das gebe ich dir jetzt mal weiter. Aber es kann eben genauso gut sein, dass jemand, die ganz von außen kommt, sagt, also ich merke das häufig, wenn du Bibel liest mit Leuten, die Bibel noch gar nicht so kennen, die stellen Fragen, die habe ich mir noch nie gestellt. Mhm. Ja? Und dadurch lerne ich doch auch wieder was. Ja, und ja, das ist, glaube ich, tatsächlich, die deutsche Schule ist ja immer so, da steht der Lehrer und dann, ne, und dann muss ich das reproduzieren. Lerngemeinschaft meint tatsächlich etwas anderes. Es meint Lernen miteinander, noch nicht mal voneinander, mhm, sondern miteinander lernen wir, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Mhm. Und es ist unglaublich revolutionär und wahrscheinlich auch deshalb braucht es eine Weile, bis sich so ein Gedanke überhaupt durchsetzt. Und was das in einer Kirche heißen würde, die ja eigentlich von ihrer ganzen Struktur her, gerade an dem Punkt, wo es ums Lernen geht, total hierarchisiert ist. Ja, also predigen darf ja nur, wer mindestens hier so einen Predigtkurs gemacht hat, ne, so einen Lektorenkurs, 2 Jahre. Und die Pfarrer, die haben eine Ausbildungszeit von 8, 9, 10 Jahren. Ja, also rein religionswissenschaftlich betrachtet, gibt es kaum eine Religion, wo es schwieriger ist, den Klerusstand zu erreichen, als gerade das protestantische Christentum. Ja? Und das entspricht ja überhaupt nicht dem, was Jesus eigentlich gesagt hat. Das entspricht eigentlich auch überhaupt nicht unserem Selbstverständnis. Ja, also Martin Luther, jeder ist sein eigener Priester. Stimmt so gar nicht. Und ich glaube, dieser Gedanke der Lerngemeinschaft, das ist nicht nur ein missionarischer Gedanke, sondern ist auch ein kirchenpolitischer Gedanke. Ja, mhm. Was würde es eigentlich heißen, wenn wir wirklich Lerngemeinschaft sind? Auch in einer Gemeinde. Das ist so revolutionär. Und würde uns ja möglicherweise auch wieder viel missionarischer machen, einfach dadurch, dass wir so arbeiten plötzlich.
Ja, und spannend ist vielleicht auch, also je mehr ich darüber nachdenke, was du jetzt nochmal gesagt hast, gerade auch so Learning by Immersion, wenn ich eben die Bibel auch als, also ich sag mal, immersives Geschehen begreife, das mich mit hineinzieht, genauso wie andere und wo etwas passiert, weniger als jetzt ein dogmatisches Handbuch, aus dem es irgendwie absolute Wahrheiten abzuleiten gilt, sondern es genau um diese Resonanzräume sozusagen geht, dann merke ich schon, alleine der Gedanke macht was mit meiner Haltung, wie ich eben dann auch gemeinsam in der Bibel lese, nicht mit dem Anspruch, daraus jetzt das abzuleiten, was wir alle für richtig halten, sondern mich zu fragen, was macht es eigentlich mit mir auf Tuchfühlung, mit dieser Form von, ich sage jetzt mal, Gottes Offenbarung, nicht im Sinne von Offenbarung im geschriebenen Wort, sondern in dem Geschehen, was sich ereignet, wenn Menschen gemeinsam darum ringen, in der Bibel zu lesen und so weiter und so fort. Genau. Also das hat ja sehr viel mit dem Selbstverständnis zu tun.
Ja, da sind mir zwei Dinge wirklich wichtig. Das eine, dass wir wirklich mit Gott rechnen und mit Gottes Geistkraft. Also ne, Harvey Kviani, einer der Mitautoren in dem Buch, sagt es ja sehr deutlich, ne, ihr habt im globalen Norden eigentlich einen funktionalen Atheismus, eure Mission würde auch ohne Gott funktionieren.
Ja.
Ihr erwartet überhaupt nicht, dass Gott einfach auch außerhalb von euch, außerhalb von euren Aktivitäten was tut. Und diese Erwartung, dass Gott wirklich da ist, die ist für mich wirklich ganz, ganz, ganz zentral, wenn wir Mission machen. Mhm. Und das heißt auch die Erwartung, dass wenn wir Bibel lesen, Gottes Geistkraft da wirkt. Und ich muss sagen, da habe ich echt viel von Pfingstler und Pfingsterinnen gelernt, die viel stärker erwarten, dass da was passiert. Und das wäre für mich das Zweite. Die Bibel ist ja eben, du hast es gerade schon gesagt, Katharina, ist eben kein dogmatisches Buch. Ja, das sind Geschichten, das sind Briefe, das ist total gestückelt, unglaublich widersprüchlich. Ja, also wenn ich doch mal ernsthaft die vier Evangelien lese, da kriege ich doch kein einheitliches Bild über Jesus. Geht gar nicht. Ja, da muss ich unheimlich viel ausblenden, wenn ich das versuche. Und das ist doch Absicht. Ja, es geht doch genau darum, dass wir eben nicht dogmatische Sätze haben, an die wir uns klammern, sondern dass wir diesem Jesus, dieser Wirklichkeit Gottes, die auf die Welt kam, auf unterschiedliche Weise begegnen und er uns auf unterschiedliche Weise begegnet. Und da gibt es ein ganz großes Spektrum. Das heißt nicht, es geht, dass alles geht, aber es heißt, da gibt es eine große Vielfalt. Und auch das ist für mich eben total wichtig. Nicht für uns heißt ja missionarisch so sehr oft bestimmte dogmatische Sätze über Jesus, wenn du die auch für wahr hältst, dann bist du jetzt Christ. Mhm. Und das ist überhaupt nicht mein Verständnis.
Mhm.
Ja? Sondern Christsein heißt, Jesus nachfolgen, das ist eine Bewegung, das ist ein Weg, das ist nie fertig. Da gibt's auch, glaube ich, nicht so diesen einen Punkt, den man jetzt Bekehrung nennt, wo man sagt, da gut, kann es geben, aber vielleicht ist es auch ein langer Prozess. Und es bleibt auch ein Prozess. Mhm. Und das ist mir wirklich total wichtig.
Ich würde gerne in zwei Sachen tatsächlich intensiver reingehen. Das eine hast du gerade schon gesagt. Ich habe das, als ich es jetzt nochmal gelesen habe, mir auch nochmal rausgeschrieben, dieses Zitat von Harvey Kriani. Also eins, was das, glaube ich, nochmal gut zusammenfasst. Er schreibt da, Mission ist in erster Linie ein geistliches Unterfangen. Sie muss mit Gott rechnen, der hier auf der, oder mit einem Gott rechnen, der hier auf der Welt aktiv handelt. Und jetzt kann ich erstmal nur von mir aus gehen und will nicht so ein Generalurteil aussprechen, aber ich vermute, es betrifft auch andere. Ich frage mich, ob die Form von westlichem Christentum, das ich so mit der Zeit auch gelernt habe, gerade wenn man irgendwann anfängt, also jetzt im positivsten Sinne so einen ersten naiven Glauben von Gott ist doch immer da und handelt und will nur das Beste und auf einmal irgendwie wird man mit Lebensrealitäten konfrontiert, wo man das vielleicht auch nicht erlebt oder wo man merkt, keine Ahnung, in Anbetracht manch anderer Dinge in dieser Welt kann man das jetzt zumindest nicht so eins zu eins irgendwie übernehmen. Also ich kenne das von mir, mich in so einen vorsichtigen Glauben hineinzuhandeln, der wenig vollmundig ist, sondern erstmal also das theoretisch schon richtig findet, aber im Grunde genommen immer sofort einpreist, dass ja das Ausbleiben und das nicht irgendwie sichtbar sein von Gottes Wirklichkeit, also vielleicht viel lauter zu sein scheint sozusagen. Und mein Eindruck ist, und das würde ich jetzt schon so ein bisschen generalisieren, dass das zum Teil wirklich auch zu so einer spirituellen Armut führen kann oder zu einer sehr privatisierten. Also wenn ich mich selber angucke, habe schon Leute, mit denen ich das teile, aber ich merke auch, ein ganz großer Teil meiner eigenen Spiritualität hat sich mittlerweile viel stärker ins Private zurückgezogen. Aus unterschiedlichen Gründen, aber auch aus eben, ja, nicht damit, dass ich nicht theoretisch mit der Gegenwart Gottes rechne, aber so viel Angst davor habe, dass sie am Ende nicht eintritt sozusagen, dass ich mich lieber vorsichtig positioniere an der Stelle. Und daraus folgt so ein bisschen auch das Zweite, also Lerngemeinschaft, prinzipiell ja super, nur wenn man irgendwohin einladen will, dann muss es ja Formen dafür geben, wo hinein man einladen kann. Und diese beiden Sachen, also ich habe jetzt im Vorhinein nochmal gedacht, ich glaube, dass das ein total entscheidender Punkt ist, sich ja selber zu fragen, wo ist das lebendig in mir und wo rechne ich damit und was bedeutet das auch für mich? Und was eigentlich, wenn das nicht so ist? Also bete ich dann um persönliche Erweckung oder keine Ahnung, also ne, kann ich da eigentlich was für? Wie arbeite ich denn daran, wenn ich feststelle, oh, da macht mir manches Mühe oder so? Und eben auch das Zweite, vielleicht auch so aus deiner Praxis, welche Formen dieser Lerngemeinschaft, ja, wo müssen wir vielleicht bei uns selber anfangen, die wieder neu einzuüben, damit wir überhaupt Menschen mit hineinnehmen können in das, wo wir sie mit hineinnehmen wollen?
Das sind jetzt zwei Riesenfragen. Ich gehe das mal nacheinander an und fange mal bei der theologischen Frage an, weil die finde ich wirklich ganz zentral. Also ich formuliere die nochmal so, wie ich sie verstanden habe, nämlich die Frage, ich rechne mit Gottes Gegenwart. Ich erfahre aber die Nichtsichtbarkeit Gottes. Und ich merke, das ist ein Thema, mit dem ich mich im Moment ganz viel herumschlage. Man muss ja nur ein bisschen Nachrichten lesen. Und ich merke, das kann ich auch nur dialektisch beantworten. Mhm. Da muss ich aber jetzt ein bisschen ausholen. Ich mache das vielleicht mal am Beispiel des Gebetes um Krankenheilung, weil da kann ich das schön konkretisieren. Ich habe von den Christinnen und Christen in China gelernt, die beten ganz selbstverständlich um Heilung, wenn jemand krank ist. Und sagen Leuten auch zu, es gibt einen Jesus Christus und er kann dich gesund machen. Und er macht dich auch gesund, wenn du darum bittest. Wo ich persönlich schon echte Schwierigkeiten hätte, das so knallhart zu sagen. Die machen die Erfahrung, dass ganz viele Menschen geheilt werden. Ich habe daraus für mich gelernt, dass ich Menschen, die krank sind, das Gebet um Heilung anbiete und sage, ich glaube, dass Gott dich gesund machen kann. Ich sage aber auch, ich kann es dir nicht garantieren. Ja, das ist ja genau der Punkt, dass Gott lebendig ist. Ja, und wenn du mit einem lebendigen Wesen interagierst, dann weißt du nicht, was rauskommt. Nicht das im Übrigen bei jedem Menschen auch so. Das ist immer nur bis zum gewissen Grad vorhersagbar. Und das heißt, ich bete mit Menschen um Heilung, ich erlebe tolle Wundergeschichten und ich erlebe Menschen, die nicht geheilt werden. Und auch nach langen Jahren und immer wieder beten, nicht geheilt werden. Und ich glaube, das ganz Wichtige ist, dass in der Situation wir nicht in den Fehler verfallen zu sagen, ah, du hast noch nicht genug geglaubt oder wir haben nicht genug gebetet oder da ist noch Sünde in deinem Leben. Sprich, der Fehler liegt bei dir. Gott heilt dich nicht, weil bei dir was nicht in Ordnung ist. Der andere Fehler wäre zu sagen, vielleicht sollte ich gar nicht beten, Gott gibt's gar nicht. Sondern was ich lerne, und das lerne ich vor allen Dingen aus dem Ersten Testament, ist ein Festhalten an Gott gegen die Unsichtbarkeit Gottes. Ja, die Psalmen, die ganzen Klagepsalmen setzen sich damit permanent auseinander. Jeremia 20, wo ich letzten Sonntag drüber gepredigt habe, setzt sich genau damit auseinander. Ja, Gott, du sagst, du bist da, du sagst, du machst was, und dann sehen wir davon überhaupt gar nichts. Ja, also dieser Gedanke, ich rechne mit Gott als Handelnden, ich sehe Gott nicht als Handelnden, und dann trage ich das aber wieder vor Gott. Also eine Art zu beten, die fordernd ist, die Gott provoziert, die Gott sagt, hey, hallo, du hast da was gesagt, warum machst du das nicht? Das ist auch komplett anders, als wir beten. Und das habe ich auch wieder, muss ich sagen, von meinen pentekostalen FreundInnen gelernt. Die fordern Gott viel mehr heraus und sagen, hey, du hast doch gesagt. Oder beten immer wieder und lange und lange und nochmal und eine ganze Nacht durch und ein ganzes Wochenende durch. Und ich denke irgendwie nach 10 Minuten, Gott, jetzt habe ich es dir doch gesagt, jetzt ist doch gut. Ja, also wirklich auch im Gebet mal dran zu bleiben an der Sache und es auszuhalten. Und ich glaube, das gehört eben auch zu unserer Rolle als Kirche oder als Christinnen, dann da zu sein mit den Menschen, die genau diese Erfahrung, dass Gott nicht da ist, machen. Und die gemeinsam mit denen auszuhalten. Und nicht zu sagen, ich mache aber eine andere Erfahrung, dann muss bei dir ein Problem sein. Ja, also das heißt für mich, gerade weil ich mit der Gegenwart Gottes rechne, ist die Unsichtbarkeit Gottes für mich so eine große Anfechtung. Und das gemeinsam auszuhalten, das ist nicht so einfach. Und ich glaube, deshalb hört man das auch relativ wenig. Und da merke ich einfach, dass mir da wirklich das Erste Testament so wichtig ist, die Psalmen, ja, die wirklich dieses Aushalten. Gott, warum? Ja, du sagst, ich segne die Guten und ich bestrafe die Schlechten. Und jetzt guck dir doch an, wie gut es den Bösen geht. Ja. Ich war am letzten Sonntag in der Gemeinde, wo ich gepredigt habe, im Weiglaus in Essen, hat in der Fürbitte, der Mensch, der die Fürbitte macht, gesagt, Gott, wie hältst du das eigentlich aus, was in Israel und Gaza passiert? Das ist die Sorte Gebet, die ich meine. Gott, wie hältst du das eigentlich aus? Ja, wir verstehen das nicht. Ja, ich glaube, das ist etwas, womit wir uns schwer tun, gerade wenn wir missionarisch sein wollen, weil wir wollen ja gerne was sagen, was funktioniert, ja. Ich predige Gottes Liebe, Gottes Gegenwart, Gottes Handeln. Sage den Leuten, boah, das ist ganz toll, Jesus nachzufolgen. Faktisch ist aber, die Bibel erzählt uns nur, und das haben wir ja bei diesem Jeremia, es kann richtig scheiße sein, berufen worden zu sein. Ja, und Gott kann dich in große, große Not und Elend und Verfolgung und was alles führen, ja. Es ist nicht immer nur toll. Und das ist ja eigentlich überhaupt nicht missionarisch, ne? Und ich fand das ja spannend, die Lesung am Sonntag war dann aus Lukas 9, ne, wo Leute sagen, Jesus, ich will dir nachfolgen. Und Jesus sagt, überleg dir das gut. Bei mir hast du nichts, wo du übernachten kannst. Und deine Toten darfst du auch nicht begraben. Also da sagt Jesus im Grunde auch, überleg dir das gut, ja? Wie das eigentlich alles genau praktisch umgesetzt werden kann und in welchen Formen, da suche ich selber immer wieder nach. Die habe ich nicht. Und wenn ich die hätte, wäre es wahrscheinlich auch wieder falsch. Aber ich glaube, in dem Moment, wo wir den Mut haben, auch sowas auszusprechen, zu sagen, ich rechne mit der Gegenwart Gottes und ich erlebe auch, dass sie manchmal nicht da ist und ich leide daran, dass das so authentisch ist, dass es Menschen auch anspricht. Aber in welchen kirchlichen Formen wir das eigentlich umsetzen, ich weiß es auch nicht. Ich finde es auch immer wieder schwierig und glaube, da müssen wir miteinander suchen und wahrscheinlich gibt es auch nicht die eine Form. Also ich arbeite jetzt mein ganzes Leben lang in der Mission und ich bin eigentlich jetzt an dem Punkt, wo ich sage, methodisch kann ich ganz wenig sagen.
Ja, also das finde ich total gut und wichtig und richtig zu sagen, hier ist nicht das One-Size-Fits-All-Modell, was man jetzt irgendwie in so einem Rollout übers Land bringt und so geht es. Ich glaube nur, je länger ich wirken lasse, was, wenn ich Matthäus 28 so lese, dann macht das ja erstmal was mit mir. Und es fragt mich, wo bin ich denn diese Lernende? Und welche Formen dieses Lernens habe ich für mich? Und dann merke ich relativ schnell, also ich begreife mich total als Lernende, aber merke auch, dass ich in einer Form von Glauben sozialisiert worden bin, der, ich sag mal so, auch in der Organisiertheit von Gruppen und Kreisen und so weiter, irgendwie wo klar war, hier lernen wir miteinander, aber es gibt so bestimmte Grundaxiome, will ich das mal nennen, die dieser Lerngemeinschaft, so wie du sie hier beschreibst, auf eine Weise diametral entgegenstehen. Nämlich zum Beispiel bei diesem, es gibt eben die absolute Wahrheit. Und also ich sag mal, wir haben sie auf jeden Fall zu mehr Prozent entdeckt als andere. Also das heißt, da fange ich ja an, irgendwie auch mich selber erstmal zu hinterfragen und dann eben auch zu fragen, was sind jetzt eigentlich die Formen, die dafür, also die dem Ausdruck verleihen, erstmal nur für mich selber, gar nicht so sehr als Methode, ne, für andere, das ist dann das Zweite vielleicht, wenn ich sie mit hineinnehme, aber für mich selber zu sagen, ja genau hier begebe ich mich auf diese Augenhöhe, genau hier lerne ich von der Perspektive, egal welcher Menschen, weil ich daran glaube, dass Gott sich offenbart und begegnet, permanent und immer, und die Frage eben ist, wie das jetzt für mich zum Lerngeschehen wird sozusagen. Also von daher genau gar nicht so sehr die methodische, sondern vielleicht auch die Frage, wie handeln wir uns in diese Haltung hinein? Weil ich auch sagen würde, die Lesart von Matthäus 28, die wir haben, ist ja, also vielfach, so ein Wechselspiel von, ah ja, ich lese es so und deshalb verhalte ich mich auf eine bestimmte Art und Weise, aber auch, weil ich mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalte und sozialisiert worden bin, lese ich diese Verse eben, wie ich sie lese, weil ich eben nicht in Galiläa bin und weil ich nicht irgendwie marginalisiert bin, zumindest nicht in der Form wie viele andere und die Menschen, die damals diese Worte gehört haben und so. Und da auszusteigen und zu sagen, was fängt mit einer Erneuerung von Haltung und Denken an? Da bin ich irgendwie so sehr stark und merke, erstmal ist es eine ganz große Anfrage an mich selber.
Ja, das ist es. Und da könnte ich dir konkret natürlich einen Tipp geben.
Mach es.
Geh doch mal bei euch in Köln in irgendeine internationale Gemeinde. Und nicht nur einmal. Und fang an, Fragen zu stellen bei den Sachen, die dir total fremd sind. Ja? Also geh mal in so ein, ich sag mal, so ein afrikanisch-charismatisches Nachtgebet. Da passieren Sachen, die werden dich zutiefst befremden. Und dann sag nicht, nicht meins, sondern frag die Leute, warum sie das machen. Weil da kannst du, glaube ich, sehr gut, da bist du jetzt natürlich erstmal, sage ich noch, im innerkirchlichen Bereich, im ökumenischen Bereich, aber da kannst du diese Haltung üben. Und meine Erfahrung ist ja auch, dass wenn du da hingehst, dich wirklich einladen lässt und dich wirklich anfängst, Fragen zu stellen, dann passiert da was, dann wächst da was, auch an Beziehungen. Und was das jetzt wieder für die Umwelt bedeutet, könnte ja auch nochmal super spannend sein. Nicht? Dazu gehört sicher auch, und das, ich kann das ja aus meiner eigenen Geschichte sagen, für mich war das ja genau so. Ich weiß noch genau, mein erstes afrikanisches Nachtgebet, da bin ich rausgegangen, habe gedacht, wo habe ich mich ja eigentlich darauf eingelassen? Das war der völlige Fehler. Ist ja ganz entsetzlich. Und ja, so laut und in Zungen reden und auf den Boden fallen und was nicht alles. Ach nee, gar nicht meins. Und ich habe gemerkt, indem ich immer mehr nachgefragt habe, habe ich ganz viel gelernt. Und dann kam aber auch ein Punkt, wo ich sagen konnte, Leute, das sehe ich aber anders als ihr, aufgrund meiner theologischen Prägung, meiner Erfahrung. Und dann konnten wir aber auch auf Augenhöhe kritisch miteinander reden. Und die haben das nicht so empfunden, als du verstehst uns ja gar nicht. Ja, sondern, also ja, so ein Lernen heißt für mich nicht, ich gebe alles auf. Aber es heißt, ich versuche was anderes erstmal zu verstehen. Ich stelle erst sehr viele Fragen, bevor ich reingehe und sage, ich sehe es aber anders. Und versuche auch erstmal die anderen wirklich, okay, was macht ihr da? Wie fühlt sich das an? Das bedeutet wirklich ein Einlassen. Und das ist vielleicht auch etwas, was ich biografisch von mir nochmal sagen würde. Das habe ich gelernt, wo ich mich einlasse. Wirklich mich selber auch ein Stück riskiere. Da mache ich Lernerfahrungen. Und das muss man sich vertrauen. Und wie man die Traute gewinnt, das weiß ich nicht genau. Bei mir denke ich mal, die habe ich irgendwie, die ist mir mitgegeben worden, die wurde mir geschenkt, die habe ich nicht irgendwie eingeübt. Aber ich glaube, dass das etwas sehr Wichtiges ist. Also und ich habe bei Kirche und auch bei missionarischen Sachen oft das Gefühl, die Angst, wir verlieren uns, wenn wir uns einlassen.
Ja, die Angst vor Beliebigkeit, glaube ich auch.
Ja, ne? ja, und damit verlieren wir uns. Und das rechnet natürlich auch wieder nicht mit Gott. Ne? Also da steckt irgendwie doch immer wieder die Denke drin, wenn wir es nicht machen, macht es Gott nicht.
Ja, ja, und das vielleicht ist ein
unglaublich tiefer Gedanke.
Ja, genau. Und wirklich, da schließt sich ja vielleicht auch dieser Kreis wieder, macht Gott es überhaupt?
Und das weiß ich natürlich auch nicht. Ja, also eine der Sachen, die ich ja auch beobachte, auch in meinem Internationalen, dass in Ländern wie Tansania finanziere ich dauernd neue Kirchendächer, weil die Gemeinden so wachsen. Ja, und die predigen viel Zeug, wo ich denke, oh, theologisch ganz entsetzlich, ja. Trotzdem wächst die. Ne, genauso habe ich das ja in China erlebt. Da habe ich mich immer gefragt, warum wächst diese Kirche da so wahnsinnig? Und die ist ja unfassbar gewachsen in der Zeit, in der ich da war. Ja, meine Gemeinde in Nanjing, innerhalb von den 12 Jahren von 200 auf weit über 1000 Menschen, und es war die am langsamsten wachsende Gemeinde in der Stadt. Ja. Und ich habe mich immer gefragt, was machen die eigentlich richtig? Was kann ich da kopieren? Und kann methodisch diese oder jene Sache, aber ich glaube nicht, dass es die Methode ist, sondern Gottes Geistkraft wirkt. Und wenn Gottes Geistkraft wirkt, dann bekehren sich Leute auch nach schlechten Predigten und nach schlechter Musik und in zugigen Gebäuden und obwohl die Pfarrer alle zerstritten sind und die Kirche auch manchmal korrupt. Und hier bei uns denke ich, wir sind unfassbar gut in unseren Methoden. Aber die Geistkraft können wir damit nicht zwingen. Und das ist eben auch etwas, was, wo ich sagen würde, das habe ich gelernt im Laufe meines Lebens. Mission ist eben das, was die Geistkraft tut. Und das ist nicht immer und überall gleich. Und vielleicht müssen wir auch das akzeptieren. Ich glaube sehr wohl und ich behaupte auch, dass ich das sehe, dass Gottes Geistkraft auch bei uns aktiv ist. Aber sicher nicht in einem Maß wie in China oder Tansania im Moment. Das ist auch so. Aber wir können das auch nicht machen. Ja, und ich habe das Gefühl, wir sehen, dass die Geistkraft nicht so weht und dann versuchen wir, unsere Methoden zu verbessern. Ja, ich habe neulich eine Karte in der Hand gehabt. God is busy. What can we do for you? Und habe so gedacht, ja, das ist es genau. Ja. Und auch da würde ich wieder sagen, die Dialektik, es auszuhalten, hier passiert gerade nicht so viel. Aber dann nicht mehr zu sagen, jetzt muss ich es aber machen, weil Gott es ja nicht tut. Sondern zu sagen, Gott, warum tust du hier eigentlich nichts? Ja? Also du merkst, es ist eine ziemlich radikal andere Denke. Merke, dass ich fühle mich in meiner eigenen Kirche da auch oft mit sehr fremd und eben auch unter Menschen, wo ich mich theologisch sehr nahe fühle, merke ich, sind das sehr radikale Gedanken, trotzdem sind sie mir wichtig. Und wo wir damit am Ende landen, kann ich auch nicht ganz genau sagen. Dann hätte ich ja schon wieder einen Griff dran, den ich eben genau nicht habe.
Ja, und ich finde, also danke wirklich auch nochmal für den Tipp, mal zum Beispiel internationale Glaubenspraktiken wirken zu lassen und sich drauf einzulassen. Weil ich glaube, es ist ja fast einfacher, anzufangen, theologisch anders zu denken oder Dinge anders für wahr oder richtig oder so zu halten. Aber dass das dann eine Auswirkung hat im eigenen Leben und im eigenen Glauben, das ist ja eine unter Umständen sehr andere Frage. Und deshalb so praktische Schritte zu gehen, alleine, aber vielleicht auch in den Gemeinschaften, in denen wir unterwegs sind. Ich glaube, dass das total entscheidend sein wird. Und sich wirklich einzulassen auf diesen, ich nenne es jetzt mal, eine Kapitel im Buch ist überschrieben mit Mission und Kontrolle. Da geht es ja auch um Kontrollverlust oder vermeintlichen Kontrollverlust. Also wir gaukeln uns ja an manchen Stellen vielleicht auch nur vor, wir hätten die Kontrolle, obwohl wir sie gar nicht haben. Aber es fühlt sich halt so an, als hätten wir sie und das fühlt sich besser an, als wenn wir sie nicht haben. Und uns darauf irgendwie so einlassen. Und dann kommen ja vielleicht auch 100.000 Fragen von, ja, aber was, wenn dann Sachen missbräuchlich, übergriffig oder sonst was sind? Und diese Spannung aber nicht aufzulösen und zu sagen, ja, natürlich soll das nicht so sein und da wollen wir auch nicht hin. Und vielleicht ist auch nicht jeder Glaube, zu dem sich jemand bekehrt, ein guter Glaube. Auf der anderen Seite ist ja aber deshalb nicht besser zu sagen, ich rechne gar nicht mehr damit, dass es irgendwie Gottes Wirken gibt, was außerhalb von mir, meines Verstandes und meinen Möglichkeiten irgendwie angesiedelt ist.
Also dieses Thema Kontrolle ist, glaube ich, ein ganz wichtiges. Ich habe das sehr stark erlebt in der Zeit, wo ich mit den Migrationskirchen gearbeitet habe, wenn ich deutsche Leute mitgenommen habe, also vor allen Dingen deutsche Pfarrpersonen, dass die größten Probleme damit hatten, wenn sie das Gefühl hatten, jetzt passiert hier Kontrollverlust im Gottesdienst. Ja, also wenn Leute einfach anfangen zu prophezeien, in Zungen zu reden, umzufallen, irgendwas. Und auch in den Gesprächen danach war immer das genau, wir haben das nicht unter Kontrolle. Ja, und Zungenrede, die praktiziere ich jetzt selber auch nicht, aber das ist ja sozusagen, da praktiziere ich den Kontrollverlust. Mhm. Ja, weil da übernimmt ja, das ist, man weiß das heute, gehirnphysiologisch kann man das alles zeigen, das ist ein veränderter Bewusstseinszustand.
So eine Trance könnte man das aus einer Glaubenstradition nennen.
Ja, genau, es ist eine Trance. Und du kannst es eben mit den entsprechenden Scannern sogar sehen, ob jemand das faked oder wirklich in Zungen redet. Ja. Das heißt, das sind so Aufgaben von Kontrolle, die wir als Protestanten, glaube ich, gerade total schwierig finden. Oder überhaupt als Katholiken, glaube ich, auch. Also als Leute aus verfassten Kirchen. Und das war für mich die stärkste Herausforderung von meinen pfingstlichen FreundInnen, dass die mir sagten, lass doch mal locker. Lass doch mal einfach, ja, lass doch die Geistkraft mal machen. Du musst nicht alles kontrollieren. Und die sagen dann, God is in control. Ein Satz, mit dem ich auch manchmal Probleme habe, aber ja, rechne doch mal damit. Und ich glaube tatsächlich, dass den Glauben daran zu gewinnen, dass Gott wirklich aktiv ist, das kriegen wir aus dem Kopf in den Bauch, nur indem wir tatsächlich was riskieren und die Erfahrung machen. Nur dann verändert sich was. Und das heißt eben tatsächlich Kontrolle aufgeben. Und nicht, das würde für eine Kirche heißen, viel weniger Regeln zu wollen, viel mehr zuzulassen. Das heißt, und das finde ich ja eben bei euch in Köln-Mühlheim auch so spannend, dass ihr da reingeht und sagt, wir geben überhaupt nichts vor, wir gucken mit den Leuten, was sich entwickelt. Und dann kann man nicht so schnell was vorzeigen, ja?
So ist es.
Und dann gibt's Leute, die sagen, ja, aber da sieht man ja gar nichts. Wir wissen aber gar nicht, was Gottes Geistkraft da vielleicht im Untergrund tut. Und möglicherweise sieht man das in 100 Jahren und sagt, boah, da ist ganz Wichtiges passiert. Aber damals hat man es eben nicht gesehen.
Ja, und ich muss sagen, also diese Frage nach, wie kann ich mich also wirklich auf Augenhöhe begeben und eben sagen, nicht nur ich, die ich vielleicht mich explizit auch als Christin bezeichne oder irgendwie das Anliegen habe, Jesus nachzufolgen oder so, habe Erkenntnis über Gott in Bruchstücken, sondern eben alle anderen auch. Und wir begegnen uns hier, egal welche Hintergründe die Leute haben, als Menschen mit Zugang zum Leben. Und ich, also oft habe ich den Eindruck, also da, wo Gottes Geistkraft am, also für mich am deutlichsten wirkt, ist in den Prozessen in mir. Die sind zum Teil sehr herausfordernd und schmerzhaft und haben sehr viel mit Kontrollverlust und so weiter zu tun und mit diesen Hinterfragensprozessen und so. Aber da merke ich ja sehr deutlich, dass etwas in Bewegung ist, was ich jetzt unterm Strich erstmal als sehr gewinnbringend und positiv und schön und freisetzend irgendwie erfahre. Und gleichzeitig natürlich die Paradigmen, und das ist ja da vielleicht auch das, worum wir so ein bisschen ringen, die oft angelegt werden unter so einer Brille von, also jetzt you name it, ne, ist das Kirche, passiert da tatsächlich irgendwas, die reden ja gar nicht so von Gott, wie man es vielleicht sollte, könnte, müsste oder so. Da kommt man dann in die Begründungszusammenhänge sozusagen.
Ja, und das ist natürlich etwas, das sage ich immer, das ist sozusagen der tägliche Widerspruch, mit dem ich mich herumschlage. Ich bin eine Evangelisationsverwalterin. Ja, ich leite eine Evangelisationsabteilung. Ich muss planen, ich muss evaluieren. Und kann das sagen, ja, einerseits muss ich das, andererseits arbeite ich aber in einem Bereich, den man genau eigentlich nicht planen und evaluieren kann. Und wie halten wir diese zwei Dinge in einer gesunden Spannung? Ja, ich sag ja nicht einfach gar nichts mehr machen, sondern schon natürlich schon planen, schon auch gucken, aber gleichzeitig so zu planen, dass ich nicht alleine die Kontrolle habe. Also ich habe im letzten Jahr in einer dieser Strategiesitzungen, die wir hatten in der VEM, vorgeschlagen, dass man zum Beispiel im Haushalt ja 20% freilassen könnte für was die Heilige Geistkraft einem vor die Füße legt oder auch was Zeit angeht. Ja, das wären für mich so Möglichkeiten, so zu versuchen, diese ja, also wir, wenn wir mein Budget 100% verplanen und die Heilige Geistkraft hat was ganz anderes vor, ja, aber ich kann ja einen Teil planen und einen Teil offen lassen und dann mal gucken, was passiert. Und möglicherweise, wenn ich damit experimentiere, stelle ich irgendwann fest, ich plane noch weniger von meiner Zeit und lasse noch mehr offen. Aber das sind eben, ja, es geht um Leben und das kannst du nicht so planen. Und das sage ich eigentlich immer wieder. Und auch Mission, das ist experimentieren, das ist sich ausprobieren, aufs Hochseil gehen, auch mal runterfallen und sich richtig wehtun. Aber an das geht's nicht.
Du schreibst sehr viel darüber, Lernende zu sein. Und ich habe jetzt nochmal geguckt, das Vorwort im Buch, was du geschrieben hast, ist aus Januar 2024. Sind wir knapp ein Jahr später. Gibt's irgendwas, wo du sagst, Also wenn ich das Buch jetzt nochmal herausgeben würde, dann gäbe es auf jeden Fall noch ein Kapitel hierzu. Oder ich habe irgendwas gelernt seitdem irgendwie verfassen und drucken sozusagen, wo du irgendwie sagst, das ist irgendwie jetzt nochmal weitergegangen, dazugekommen, hat sich vielleicht auch seit Erscheinen dieses Buches und du bist ja damit auch unterwegs irgendwie ergeben.
Also jetzt was Großes fällt mir nicht im Moment eher nicht ein. Nuancen auf jeden Fall. Also was ich sehr deutlich gelernt habe jetzt im letzten Jahr, was mir nicht so klar war beim Schreiben, ist, dass ich eigentlich, dass das Buch sich nach zwei Seiten auseinandersetzt. Das eine ist die Auseinandersetzung, ich sag mal, mit so einem klassischen evangelikalen Missionsverständnis. Und das andere ist die Seite hier bei uns in den Landeskirchen, die sagen, boah, Mission und gerade dieses Evangelikale ist ja gar nicht unsers. Und ich merke, wenn ich jetzt in Vorträge gehe, da habe ich meistens das eine oder das andere und merke, dass ich das Buch jeweils in den Nuancen ganz unterschiedlich vorstelle und denke, wenn ich es heute nochmal schreiben würde, würde ich das vielleicht explizit auch nochmal klarer machen.
Mhm.
Das war mir nicht so klar, als ich es geschrieben habe. Das ist etwas, was ich jetzt in dem Prozess des über das Buch reden nochmal deutlicher gelernt habe. Aber das ist jetzt nicht so eine ganz große theologische Einsicht.
Ja, aber total spannend. Also ich muss sagen, ich kann gerade in diesem FreshX-Kontext damit total relaten, weil, also wir sagen das auch manchmal, es gibt die einen, die auf FreshX gucken und die sagen, oh Gott, das ist so ein evangelikales Missionsunternehmen unterm Strich. Die wollen, dass sich irgendwie Leute bekehren und jetzt machen die da halt irgendwie so kontextuelle Sachen so mit so diesem Verständnis. Und dann gibt's aus der anderen Seite diejenigen, die sagen, das hat ja mit Mission alles überhaupt nichts mehr zu tun. Die inkulturieren sich da in irgendwelche Kontexte und gehen davon aus, dass das Evangelium sich kontextuell ereignet und immer wieder neu zeigt und gehen nicht davon aus, dass man irgendwie mit einem Wahrheitsvorsprung kommt oder so. Und ich glaube, genau das hat auch was damit zu tun, mit wem man sich wie auseinandersetzt und was die jeweiligen Biografien sind. Von daher finde ich das sehr spannend, dass du das so sagst und frag mich auch, weil das ja, glaube ich, schon die Landschaft ist, in der wir in Deutschland sind. Ich kenne Menschen und ich hoffe, dass ich ein bisschen mich da, also weiß ich nicht, auch hin und wickel oder so, die irgendwie sagen, ne, das, ich bin da sehr entspannt mit sozusagen. Aber ich glaube, diese, also auch biografische Zerrissenheit, und die kenne ich von mir schon auch, also beides, ne? Dieses eine sehr vielleicht irgendwie Top-Down-Verständnis von Mission und das andere dann irgendwie so einen, Gott, können wir damit überhaupt noch was anfangen aufgrund der Geschichte und all dessen und müssen wir uns nicht ganz verabschieden? Das ist mir ja auch nicht fremd, aber ich wünsche mir, wir pendeln uns irgendwie in einer kreativen Spannung ein und geben weder das, das Ganze auf, noch halten jetzt an, weiß ich nicht, so unguten Verständnissen fest. Von daher erzählt mir das zumindest sehr viel, dass du das so sagst.
Ja, und ich denke, und das ist dann vielleicht auch noch was Zweites, dass ich vielleicht, wenn ich das Buch jetzt nochmal schreiben würde, doch auch noch deutlicher, statt das hier und da zu verstreuen, nochmal sagen würde, was denke ich eigentlich, wenn ich Reich Gottes sage? Was heißt für mich eigentlich, jemand wird gerettet?
Mhm.
Was für Vorstellungen habe ich von der Auferstehung?
Mhm.
Das habe ich in dem Buch auch alles bisschen hier und da mal vorsichtig eingestreut, weil ich auch immer dachte, boah, das sind dann so Themen, wo dann sofort kommt, aha, falsche Seite. Nichtsdestotrotz merke ich, dass die Fragen immer sehr schnell kommen.
Ja.
Und das habe ich gerade auch nach dem Schreiben dieses Buches in meiner letzten großen Arbeitstagung mit meinem Team, den Evangelist und Contact Persons, gemerkt. Da haben wir ganz intensiv über die Frage diskutiert, wie stellen wir uns eigentlich Reich Gottes, Leben nach dem Tod, Himmel, diese ganzen Sachen vor. Und da habe ich auch nochmal gemerkt, wie anders meine Vorstellungen sind als deren. Dann habe ich ihnen anhand der Bibel gezeigt, dass vieles, was also gerade in so evangelikalen Bereichen ist, ja eigentlich eher griechische Gnosis ist als biblische Theologie. Und dann saßen die da und sagten, ja, sollen wir uns jetzt auf die Kanzel stellen und sagen, alles, was wir bisher gepredigt haben, ist falsch. Und da war ich dann auch ein bisschen ratlos. Ja, also. Und deshalb da bin ich wieder bei dem, was ich schon gesagt habe. Ich glaube, wir müssen miteinander viel mehr Bibel lesen und versuchen, ohne unsere Brillen, die wir haben, Bibel zu lesen, und uns davon irgendwie prägen zu lassen. Und das wird, glaube ich, lange dauern. Das wird nicht schnell gehen. Aber wie gesagt, ich glaube ja, wenn ich fest damit rechne, dass die Geistkraft am Werk ist, dann glaube ich auch, dass das passieren wird. Nicht, aber es ist ja schon erstaunlich, dass wir eigentlich überhaupt nicht mehr drüber. Wann reden wir auch in der Kirche miteinander zum Thema Reich Gottes? Da reden wir nicht drüber. Warum eigentlich? Für Jesus war das so wichtig.
Hm. Ja, oder es gibt so stillschweigende Konsense, würde ich sagen. Also ich würde schon sagen, dass, also wenn ich es jetzt ein bisschen ad hoc, ne, aber dass ich so Kontexte kenne, wo klar ist, Reich Gottes, das hat was mit Gerechtigkeit und mit Verhältnisveränderungen so hier und so weiter zu tun. Und deshalb engagieren wir uns eben jetzt politisch oder ökologisch oder. Oder eben so ein stillschweigendes irgendwie Reich Gottes, das hat was mit Seelenrettung und irgendwie Zurechtbringung auf so einer geistlich-geistigen Ebene sozusagen zu tun. Und dann sicherlich auch die sagen, ja, das ist uns beides irgendwie wichtig, aber in die Details zu gehen und auch zu fragen, wo erleben wir das hier eigentlich miteinander? Und da muss ich sagen, da hilft es mir tatsächlich jetzt hier in meiner Arbeit in Köln eben in einem Kontext zu sein, wo ich das immer wieder fragen muss. Weil es diesen Konsens erstmal nicht gibt, sondern der tatsächlich irgendwie verhandelbar irgendwie auch ist und man sich verständigen muss, was meine ich denn jetzt, wo sich die Geistkraft wirklich zeigt und bewegt und was irgendwie so Heiliges ist, was wir hier miteinander entdecken und woran meine ich das zu merken und so. Das glaube ich wirklich ein Einüben miteinander.
Ja, und das ist ein geistlicher Prozess und wie alle geistlichen Prozesse entzieht sich das eben auch der Kontrolle.
Ja.
So, ich merke, wir sind an so einer Stelle, wo wir jetzt eigentlich sagen müssten, lass uns da reingehen. Claudia, erzähl uns mal, was ist dein Verständnis vom Reich Gottes? Was meinst du mit Rettung? Was ist überhaupt dieses in Zungen reden? Und so weiter und so fort. Oder wir müssen sagen, wir machen heute mal bis hierhin. Lest alle das Buch. Wir haben in diesem Gespräch ja, sind wir gar nicht so stark in die Inhalte reingegangen. Also man erfährt sehr viel Neues, wenn man das Buch liest. Hört gerne auch die anderen Talks, wo du, Claudia, schon zu Gast warst. Und vielleicht müssen wir, weiß ich nicht, einen Anschlusstermin verabreden, wo wir da mal reingehen, wenn sich das irgendwie ergibt. Weil ich glaube, also genau diese Knackpunkte und dieses, ne, irgendwie einzuüben, das mal laut auch auszusprechen und dann vielleicht erst zu merken, und so höre ich auch deinen Vorschlag, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die das vielleicht ganz anders sehen. So, ne? Ich werde ja meine Brille nie völlig absetzen können, aber indem ich mit Menschen mich umgebe, die andere Brillen aufhaben, wird mir bewusster, was meine eigene ist. So. Und das finde ich ist für heute, also ich nehme mir das auf jeden Fall als Auftrag mit.
Ja, wunderbar. Vielen Dank.
Von daher würde ich sagen, wir machen hier einen sehr deutlichen Doppelpunkt. Wir verlinken das Buch und wo man es bestellen kann und auch die anderen Folgen. Und Claudia, sagen dir erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, aber vor allem auch uns einfach an diesem Reichtum von deiner Erfahrung und Auseinandersetzungen und Erkenntnisprozessen einfach teilgegeben hast. Danke.
Gerne. Ja, danke für die Einladung.
Ich wollte wahrscheinlich gleich sagen wie du, nämlich wir wünschen euch da draußen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin. Tschüss.
Bye-bye.
Tschüss.
Frische Theke.
Der Podcast von FreshX.